NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 7. von 10 Folgen aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Wir hören heute und morgen Stefan Schad mit 2 Auszügen aus dem 3. Kapitel des Buchs, das dem Element Erde gewidmet ist.
Nie wird er diesen Moment vergessen. Er hat in Sassnitz geschlafen, in der Scheune eines Fischers, hat morgens ein bisschen Brot gegessen und frische Milch getrunken, und dann ist er losgelaufen, den kleinen Pfad entlang, der direkt in den Wald im Norden des Dorfes führt. Als er unter die hohen Buchen tritt, legt sich die Stille um ihn wie ein Mantel. Er hört nur noch seine eigenen Schritte. Friedrich liebt die Buchenwälder, denn nur hier kann er die Jahreszeiten gleichzeitig erleben. Der ganze Waldboden ist bedeckt mit den eingerollten braunen Buchenblättern aus dem letzten Herbst, die noch nicht verrottet sind. Am Wegesrand keimen seit dem Frühling die Bucheckern und über ihm erzählen die vollbelaubten dunkelgrünen Kronen von der Kraft des Sommers. So läuft er vielleicht 20 Minuten lang bergauf, andächtig und doch berstend vor Neugier. Rechts zwischen den hohen, blank geputzten Stämmen leuchtet das gleißende Licht des Morgens über dem Meer. Kurz vor dem Ziel steigt er mit schnellen Schritten einen kleinen Sandberg empor, hält sich an den freigelegten Wurzeln der Bäume fest. Mit jedem Meter kann er das Brausen der Wellen vom Strand lauter hören, und dann sieht er sie zum ersten Mal. Die weißen Kreidefelsen von Rügen. Er hat so viel davon gehört. Aber alles verblasst angesichts dieses unerhörten Weiß, das ihm hier plötzlich ganz real von links und rechts entgegenleuchtet. Er muss kurz seine Augen schließen. So sehr blendet es ihn. Wie die Welt wohl aussehen wird, wenn er seine Augen für immer schließt? Das fragt sich Caspar David Friedrich und malt im Jahre 1804 tagelang und in aller Genauigkeit ein Blatt, das er allen Ernstes »Mein Begräbnis« nennt. Er malt in Sepia, der bräunlichen Tinte, die er mit feinstem Pinsel aufträgt. Er hat in dieser Technik in den letzten Jahren eine große Meisterschaft errungen. Wenn er mit der Farbe ganz leicht Schicht um Schicht der sanften Brauntöne aufträgt, gelingen ihm Effekte, die die Betrachter in ihren Bann schlagen. Meist malt er die Himmel über Rügen in Sepia. Nun aber legt er seine ganze technische Meisterschaft in das Vorhaben, seinen eigenen Tod zu imaginieren. Ja, Caspar David Friedrich ist eben wirklich kein harmloser Künstler. 100 Jahre später wird James Ensor sich selbst als Christus am Kreuz malen, aber sich um 1800 das eigene Begräbnis in stundenlanger Arbeit haargenau vorzustellen, dazu gehört schon eine Seele mit sehr tiefen Abgründen. Will er seinen Hang zum Tode bewusst ausstellen? Will er von seinen Freunden in den Arm genommen werden, oder will er nur das Thema Selbstbildnis konsequent zu Ende denken, also bis zum Sarg? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Friedrich das Blatt 1804 in der Ausstellung der Dresdner Akademie zeigt, gemeinsam mit den Holzschnitten, die sein Bruder Christian nach Zeichnungen von ihm gefertigt hat. Auch die Titel der beiden Holzschnitte machen wahrlich keine gute Laune. Frau mit Spinnennetz zwischen kahlen Bäumen und Frau mit Raben am Rande eines Abgrunds heißen sie und ziehen einen bis heute hinein in einen verstörenden Strudel aus Schwermut und Aussichtslosigkeit. Aber mein Begräbnis zu zeichnen, das ist dann natürlich noch einmal ein paar Stufen krasser. Das Journal des Luxus und der Moden schreibt verstört, der Leichenzug war auf dem Kirchhof angelangt, wo schon auf mehreren Grabhügeln Namen aus Friedrichs Familie standen. Für einen frischen Hügel war seine Leiche bestimmt. Hier ruht in Gott C. D. Friedrich, hatte ein liegendes Kreuz zur Inschrift. Nach seiner eigenen Grablege lebt der Maler übrigens noch 37 Jahre lang. Das Blatt selbst aber hat nicht überlebt. Vier Jahre später wird Friedrich erneut ein Kreuz errichten. Und auch diesmal ist er dabei scheinbar vom Erdboden verschluckt. Er lädt an den Weihnachtstagen des Jahres 1808 all seine Dresdner Kunstfreunde in sein Atelier ein, verdunkelt die Fenster, entzündet Fackeln und lässt sie dann allein mit seinem neuesten Bild. Er selbst ist wohl nach Neubrandenburg gereist, denn zwei Tage vor Weihnachten ist seine Schwester Dorothea gestorben, die ihm ein Mutterersatz gewesen ist. So mag er den Altar in seinem Atelier auch für sie errichtet haben. Wir wissen durch zahlreiche Berichte, wie es dort ausgesehen hat. Über den Tisch in der Mitte des Raumes hat er ein schwarzes Tuch gelegt und darauf steht ein Bild in einem prachtvollen, goldenen, geschnitzten Rahmen, das Kreuz im Gebirge. Er will, dass sein Atelier aussieht wie eine Kapelle. Und sein Gemälde sieht in dem prachtvoll geschnitzten, vergoldeten und maßgeschneiderten Rahmen wirklich aus wie ein Altarbild. Der Boden des Bilderrahmens zeigt eine große goldene Ähre und den Zweig eines Weinstocks, um von der Kraft der Erde zu erzählen. In der Mitte das Auge Gottes und oben in den Wolken des Bildes ein göttliches Licht. Dazwischen ein kleiner Berg, Tannen bestanden, darauf ein Kreuz mit Kruzifix, dem letzten Tageslicht entgegenblickend, um von der Stärke des Himmels zu zeugen. Es werde Licht. Das sind für Friedrich die drei rätselhaftesten und wichtigsten Worte Gottes. Das Kreuz im Gebirge, später Tätscherner Altar genannt, ist eines von Friedrichs ersten Ölgemälden und es ist eine unglaubliche Provokation für die konservativen Sachsen. Die halbe Dresdner Kunstwelt kommt in den Raum und verstummt. Es ergriff alle, die ins Zimmer traten, schreibt Helene von Kügelgen, als beträten sie einen Tempel. Die größten Schreihälse sprachen leise und ernsthaft wie in einer Kirche. Und genau das ist das Problem. Friedrich hat einen Altar gemalt und auf seinem Bild die Natur zum heiligen Ort erklärt. Als der streng konservative Kammerherr von Ramdor einen wütenden Text in der Zeitung für die elegante Welt veröffentlicht, bricht ein Skandal los, wie ihn die Dresdner Kunstwelt noch nicht gesehen hat. Es ist, so wettert von Ramdor, eine wahre Anmaßung, wenn die Landschaftsmalerei sich in die Kirchen schleichen und auf die Altäre kriechen will. Woraufhin Ferdinand Hartmann und der Maler Gerhard von Kügelgen für Friedrich in die Bresche springen und dann wieder von Ramdor retourniert. Ein wilder, intellektuell blitzender Streit um die Frage, wie sich Gott offenbaren darf und soll, was ein Maler darf und soll und was ein Betrachter darf und soll. Es füllt sich Zeitungsseite um Zeitungsseite und in den zwei Jahrhunderten danach Buch um Buch. Tatsächlich ist Friedrichs Bild zum Altargemälde bestimmt, und zwar für die Kapelle des Tätscherner Schlosses, in das Franz Anton II., Graf von Thun-Hohenstein, nach der Hochzeit mit seiner Braut Theresia von Brühl ziehen will. Nachdem das Paar geheiratet hat und der wilde Streit um das Bild abgeklungen ist, wird es samt seines aufwendigen Rahmens in einer riesigen Kiste ins Schloss gebracht. Der Graf macht sich nicht viel aus Kunst, aber seine Frau hat ihn so bekniet, dass er ihr eine Freude machen will. Aber was macht die Gräfin Thun mit dem Kreuz im Gebirge, dem vielleicht revolutionärsten christlichen Landschaftsbild der ganzen Romantik? Sie hat Friedrich versprochen, es würde in ihrer Hauskapelle aufgestellt, doch in Wirklichkeit wandert es in ihr Schlafzimmer und thront neben ihrem Bett. Auch eine Form der Feier der Natur. Schon 9 Monate später jedenfalls wird ihr erster Sohn geboren. Sie nennt ihn, kein Witz, Friedrich. Der Teufel ist für den gottesgläubigen Friedrich klein und stämmig. Er kommt aus Korsika und spricht Französisch. Sein Name ist Napoleon. In ihm und in den Franzosen sieht er die Zerstörer seiner Heimat, die apokalyptischen Reiter, die seine deutsche Landschaft überrollen. Die französischen Besatzer sind es, die Friedrich zu einem leidenschaftlichen Patrioten machen. Als ihm sein Bruder Christian, der ihm von seinen Brüdern am nächsten ist, 1808 einen Brief aus Frankreich schreibt, sagt er ihm, dass er nie wieder einen Brief von ihm öffnen werde, der aus diesem Land komme. Dagegen entwirft er das Ideal eines vereinigten Deutschland, wiedergeboren aus uralten Quellen. Und mit den Jahren vermischt sich bei ihm das Christliche und das Germanische auf extreme Weise. Ob nun Jesus von Nazareth oder Hermann der Cherusker, beide werden von Friedrich inbrünstig verehrt. Als Heinrich von Kleist in Dresden einen Ort sucht, in dem er Gleichgesinnten aus seiner blutrünstigen Hermannsschlacht vorlesen kann, da wählt er das Atelier von Friedrich. Hier fühlt er sich verstanden und geschützt. 2 Jahre, 1807 bis 1809, leben die beiden ganz nah beieinander in der Pirnaischen Vorstadt, und Friedrich wird sein Grab des Arminius nach Zeilen aus der Hermannsschlacht malen. Die Niederlage gegen Napoleon in Jena und Auerstedt 1806 und 1807 wühlt Friedrich so auf, dass er danach für eine Woche im Bett liegen bleibt. Wenn er in seinen Bildern dann auf Auferstehung hofft, dann meint er damit Christus so sehr wie das Vaterland. Er malt die alten germanischen Hünengräber, das Grab von Arminius und wenig später, 1813, die Gräber gefallener Freiheitskrieger. Aus einem Grab ragt ein alter Stein empor, auf dem Hermann steht, um an den Anführer der Cherusker zu erinnern, der in der legendären Varusschlacht die römischen Besatzer besiegt hat. Das stellt Friedrich neben die frischen Grabmale seiner Freunde, die gerade gefallen sind. Sie alle werden bei Friedrich über die Jahrhunderte hinweg in einem Kampf der deutschen Germanen gegen die südländischen Besatzer vereint. Überall wachsen darüber in seinen Bildern die germanischen Eichen in ihrer Unzerstörbarkeit. Die deutsche Natur, so will Friedrich sagen, wird alle ausländischen Raubzüge überstehen. Alle seine Landschaften dieser Jahre sind patriotisch durchglüht. Einmal lässt er sogar eine Schlange in den Farben der französischen Trikolore auf einem Felsen mit ihrer teuflischen Zunge spielen. Und immer wieder tragen die Figuren auf seinen Bildern die altdeutsche Tracht, jene Widerstandskleidung, die nach den Karlsbader Beschlüssen in Deutschland sogar verboten wird, die Friedrich aber aus Trotz weiterhin in seinen Bildern zeigt, auch bei den zwei Männern in Betrachtung des Mondes. Ja, Friedrich ist ein Nationalist, ein Patriot, und er offenbart das auf seinen Leinwänden. Es ist genau das, was Goethe als neudeutsch-religiös-patriotisch verspottet. Aber Friedrich ist es ernst, bitter ernst damit. Er versucht, das Germanische, das Lutherische, das Nordische, das Mittelalterliche, das Bronzezeitliche gegen den französischen Antichristen zu verteidigen. Als 1813 die Befreiungskriege beginnen, da bebt Friedrich vor nationaler Aufwallung. Er ist selbst viel zu alt und viel zu schreckhaft für den Krieg, aber er leiht sich Geld und gibt seine letzten Groschen, 300 Taler insgesamt, um seinem Freund, dem Maler Georg Friedrich Kersting, ein Pferd und eine Uniform zu kaufen, damit dieser sich den Lützower Jägern anschließen kann. Als die ersten 10.000 französischen Soldaten dann im März 1813 tatsächlich Dresden besetzen, flüchtet Friedrich elbaufwärts. Er versteckt sich in dem winzigen Fischerdorf Krippen und bezieht ein Zimmer im kleinen Landhaus seines Dresdner Freundes Friedrich Kummer. Die wenigen Häuser des Dorfes schlängeln sich das schmale Tal hinauf. Die Hänge um sie herum sind hoch, und als Friedrich mit seinem Rucksack ankommt, da schafft es die Sonne kaum noch über den Berg. Ab dem frühen Nachmittag liegt Krippen im Schatten. Ein Ort zum Verkriechen. Friedrich ist so verstört, dass er in den ersten Wochen nichts zeichnen kann. Ängstlich wartet er auf Nachrichten aus dem Krieg. Er hört, dass sich nun sowohl die russische als auch die preußische Armee dem anderen Elbufer nähern, und er wird immer panischer. Er hört, dass die Franzosen die Augustusbrücke in Dresden gesprengt haben, jenen magischen Ort, auf den er aus seinem Atelier blicken konnte. Er hört, dass der preußische König und der russische Zar in Dresden sind und dass jetzt Napoleon eingezogen ist und seine Truppen bei Bautzen die Preußen und Russen schlagen. Um ihn herum herrscht das reinste Chaos und in ihm die reinste Angst. Als Friedrich nach Wochen wieder anfängt zu arbeiten, geht er im Juni 1813 in die Berge und zeichnet Tannen. Er zeichnet Fichten, stundenlang, als wolle er jede Nadel einzeln erfassen. Er sitzt weiter in dem winzigen Dörfchen Krippenfest und hofft, dass die Weltgeschichte an ihm vorüberzieht. Doch dann geschieht etwas Ungeheuerliches, als er am Morgen des 20. Juni durchs Dorf geht. Napoleon, der Antichrist persönlich, der Feind alles Guten, wie Friedrich ihn nennt, ist mit einem Boot und drei Offizieren die Elbe hinaufgefahren. Ausgerechnet in Krippen gehen sie an Land. Sie nutzen den Waffenstillstand, um Wege nach Böhmen zu erkunden. Caspar David Friedrich muss ihn gesehen haben, aus dem Fenster seiner Wohnung oder aus den waldigen Hügeln. Das Dörfchen ist in Schreckstarre. Friedrich zeichnet trotzdem. Er weiß nicht, was er sonst tun soll. Diesmal den Ast eines Baumes, akribisch, um nicht durchzudrehen. Aber es hilft nichts. Wie aus heiterem Himmel setzt er unter das Datum des 20. Juni auf diesem Blatt nur ein Wort: krank. Wer genau krank ist, der Baum, die Zeit oder er, das bleibt offen. Aber Friedrich kann dieses plötzliche Auftauchen Napoleons in seinem winzigen Rückzugsnest nur als Wahnwitz der Geschichte begreifen. Er versucht erneut, sich in das Zeichnen von Tannen zu flüchten. Das ist für ihn wie eine Beruhigungsmassage. Manchmal ist es auch eine Fichte, manchmal ein Stein. Tag für Tag geht es so. Doch dann, am 20. Juli, 4 Wochen nach dem schockartigen Zusammentreffen mit Napoleon, schreibt er neben eine Gruppe von 5 sorgfältig gezeichneten Tannen plötzlich ein politisches Bekenntnis. Rüstet euch heute zum neuen Kampf, deutsche Männer, heil euren Waffen. Was für ein Glück, dass das erst nach 1945 entziffert wird, als die deutschen Männer endlich wissen, dass ihre Waffen nichts als Unheil bringen. Friedrich aber zieht im November 1813, als die preußischen und russischen Truppen die Franzosen und Napoleon aus Dresden vertrieben haben, aus Krippen nach Dresden zurück. Er beginnt sofort zu malen, als er sein Atelier wieder bezogen hat. Seine neuen patriotischen Bilder beben nun vor Angst, vor Wut, vor Stolz, vor Trotz. Er malt einen französischen Soldaten im Walde. Verloren stiefelt er durch die Tannen, er hat sich zu weit hinausgewagt ins Land der Deutschen. Friedrich dichtet: Wir flehen zu dir, o Herr, der du uns befreit hast vom Joche der Franzosen. Lasse ferner nicht zu, dass wilde Horden verwüsten unsere Felder und Fluren. Dann malt Friedrich die heimischen Fluren und Felder und die Gräber seiner christlich-germanischen Helden, die im Kampf gegen die Franzosen ihr Leben gelassen haben. Er hat sehr viel verloren in diesem Krieg, den Freund Theodor Körner und zahlreiche Illusionen. Außerdem hinterlässt der Krieg bei Friedrich einen finanziellen Totalschaden. Er bekommt in den Wirren der Zeiten die 300 Taler nicht zusammen, die er ausgegeben hat, damit sein Freund Kersting in den Krieg hat ziehen können. Noch ein Jahr später muss er seinem Bruder Heinrich einen Bettelbrief schicken. Das Glück scheint mich ganz verlassen zu haben. Bald nach seinem Tod ist Friedrich komplett vom Erdboden verschwunden. Niemand kennt ihn mehr. Künstler wollen auf keinen Fall mit ihm in Zusammenhang gebracht werden. Die Romantik ist sehr schnell muffig geworden. Friedrichs kurzzeitig hell aufflackernder Stern, der schon seit der Mitte der 1820er Jahre rapide gesunken ist, als die Düsseldorfer Malerschule ihren kometengleichen Aufstieg genommen hat, verlöscht mit seinem Tod im Jahr 1840 endgültig. Schon die Nachrufe klingen, als sei da einer eigentlich schon immer aus seiner Zeit herausgefallen. Ja, die Goethezeit hat sich dem Urteil ihres Namensgebers früh angeschlossen, dass hier einer auf einen Irrweg geraten sei, dem man lieber nicht folgen sollte. Es ist ein großer Irrtum, Friedrich für einen Künstler zu halten, der naturgetreu deutsche Landschaften gemalt hat. Ja, er hat hunderte von naturgetreuen Zeichnungen gemacht. Er hat jede Spalte in einem Stein erfasst, jedes Blatt an einem Baum und jede Biegung in einem Schilf. Aber diesen riesigen Schatz an Abbildern der Wirklichkeit hat er dann in seinen Skizzenbüchern verwahrt, um sich manchmal Tage, manchmal Monate, manchmal Jahre, manchmal aber auch Jahrzehnte später daraus zu bedienen. Es ist für ihn dabei ganz offensichtlich vollkommen zweitrangig, dass ein bestimmter Baum oder Fels vom Schöpfer an einen bestimmten Ort gesetzt worden ist. In seinen Gemälden baut er abstrakte Collagen aus naturgetreuen Vorlagen. Auch wenn wir es uns gerne wünschen, dass Friedrich immer genau diesen Berg im Elbsandsteingebirge gemalt hat und genau diesen Kreidefelsen und genau diesen Ausblick auf Dresden, er hat es nicht. Nein, es ist viel komplizierter. Wir können nirgendwo in der Natur eine Gedenktafel aufstellen, die ganz genau auf ein bestimmtes Bild von Friedrich verweist. Zwar zeichnet Friedrich die Segelboote an der Ostsee mit feinstem Stift, ganz genau und Seil für Seil, Segel für Segel, und er kann stundenlang vor den Tannenbäumen im Riesengebirge am Boden sitzen, bis man das Gefühl hat, er hat jede Nadel einzeln erfasst. Aber wo dieser Nadelbaum dann später einmal auftauchen wird, im Riesengebirge oder eben ganz woanders, das weiß man nicht. Der feinmalerischste Künstler der deutschen Romantik ist also eigentlich ein Konzeptkünstler. Auf jeden Fall kein Naturalist. Er bedient sich für die Darstellung seiner inneren Visionen aus den verschiedensten Schubladen seiner Erinnerung. Wenn er am Horizont eine Hafenstadt aus dem Nebel auftauchen lässt, dann sieht man darauf die Türme von Stralsund, Türme aus Greifswald und manchmal auch noch einen aus Neubrandenburg. Die berühmte Ruine von Eldena bei Greifswald kann bei ihm auch einmal im Riesengebirge stehen. Oder in den Alpen. Es geht ihm in seiner Malerei immer um Landschaft, um Wald, um Hafen, um Gebirge. Alles in Anführungsstrichen. Also nie um einen konkreten Ort. Auch wenn wir und die jeweiligen Fremdenverkehrsverbände es gerne so hätten. Aber nie passt es alles so richtig zusammen bei ihm. Sehr schön zeigen das die jahrzehntelangen Versuche, die dargestellte Landschaft auf einem Bild der Hamburger Kunsthalle zu lokalisieren. Das ist umso schwerer, als es fast eine abstrakte Landschaft ist. Ein hellgrüner Streifen vorne, zwei graue Bergketten dahinter und der bewölkte Himmel darüber. Das Bild heißt heute Berglandschaft in Böhmen. 1904 hat man es Friedrichs Familie abgekauft. Und zwar als Harzlandschaft. Aber Friedrichs Entdecker Obar schreibt, besonders hervorragend war eine kleine Sommerlandschaft, ohne Zweifel aus Böhmen, mit einer bleichen, blaugrauen Gebirgskette über hellgrünen Matten. Es soll, so schreibt ein Forscher genauer, den Blick von Warmbrunn auf die Vorhöhen des Riesengebirges zeigen. Ein anderer weiß, dass es genau jener Situation in der Harzer Hochebene entspricht, wenn man bei Tanne auf das Brockenmassiv sieht. Der Kunsthistoriker Karl Ludwig Hoch wiederum erkennt in der Erhebung eindeutig den nordböhmischen Basaltberg Kleis bei Haida. Halten wir uns an jenen klugen Rezensenten, der 1832, als die Landschaft das erste Mal ausgestellt worden ist, feststellt: Was aus dem Bild heraustritt, ist die Abstraktion des Künstlers selbst. Oder ein wenig unfreundlicher: Drei Farben und zwei Linien. Ist das denn eine Landschaft? Wir sollten die Landschaften von Friedrich also nicht als eine Abbildung der Wirklichkeit missverstehen, sondern als deren Auflösung. Das hat als erster Richard Hamann erkannt, ein Kunsthistoriker, der über diese Landschaft geschrieben hat: Ein intensiver Akkord von sattem Grün der Wiese und tiefem Lila mit einem zu diesen schweren Farben kontrastierenden, köstlich, leicht und locker gefärbten Wolkenhimmel löst allen Raum und alle Form in Farbe auf. Und wie ist es mit dem einsamen Baum, der Rilke so bezirzt hat, dass er in seinem Gedicht das Bild betritt? Die Eiche in der Bildmitte verschränkt auf wundersame Weise die Erde mit dem Himmel, das Irdische mit dem Transzendenten. Aber wo mag das Irdische wohl gewesen sein? Das Bild wird 1822 für den Berliner Bankier Joachim Heinrich Wilhelm Wagener gemalt. 1823, bei seiner ersten Ausstellung, trägt es den Titel »Der Morgen, eine Zusammenstellung«. Und dieses Wort, Zusammenstellung, scheint so lapidar wie treffend die friedrichsche Landschaftsmalerei zu beschreiben. Er stellt zusammen, was zusammenpasst. Aber in der Wagener-Sammlung heißt das Bild 1828 »Eine grüne Ebene« und im Jahre 1856 irritierenderweise »Dorflandschaft bei Morgenbeleuchtung«, obwohl man das Dorf kaum sieht und auch kein Leuchten. Mit dem abnehmenden Jahrhundert wachsen offenbar auch die Zweifel am Morgen. Denn schon 1876 trägt das Bild im Sammlungskatalog der Nationalgalerie, der es mittlerweile gehört, den schönen Titel »Spätabendlicht bei bedecktem Himmel«. 1878 wird es leider zur lapidaren Harzlandschaft und 1906 dann, in der Jahrhundertausstellung, ist es eine Landschaft bei untergehender Sonne geworden. Einsamer Baum wird es irgendwann einmal von dem Bildhauer Ludwig Thormälen genannt. Da haben wir den Salat. Weder wissen wir, ob es Abend ist oder Morgen, noch ob es der Harz sein könnte oder die Sächsische Schweiz. Die Zeichnungen für die Bäume auf dem Bild stammen aus Neubrandenburg und aus dem Riesengebirge. Wir müssen uns also geschlagen geben. Caspar David Friedrich atmet Natur ein, um sie als Kunst wieder auszuatmen. Jede Zeit sucht und findet Caspar David Friedrich auf ihre eigene Weise. Und verrückterweise findet jede Zeit nicht nur einen Grund, ihn zu hassen oder zu lieben, sondern mindestens zwei. Als im Jahre 1974 zwei riesige Ausstellungen in Dresden und Hamburg den 200. Geburtstag des Malers feiern und hunderttausende Besucherinnen und Besucher zu seinen Bildern pilgern, da erscheint von den prominentesten Kunsthistorikern der 68er-Bewegung ein kleines Buch mit dem Titel »Bürgerliche Revolution und Romantik«. Voller Irritation und in ihrer typisch verquasten Sprache stellen sie fest, ist in der BRD im Sinne einer negativen Utopie Friedrichs religiös überhöhte Landschaft als eine vorindustrielle identisch mit der Wunschlandschaft der Industriegesellschaft? Wird dagegen in der DDR Friedrichs Kunst als Antizipation einer sozialistischen Kunst begriffen, die Wirklichkeit, so wie sie ist, als Ort des Glücks vorgestellt? Ja, jede Zeit und jedes System kann versuchen, sich Friedrich so zurechtzubiegen, wie es ihr passt. Seiner Kunst ist es völlig egal. Sie wird auch unsere Liebe zu ihr unbeschadet überstehen. Und sie will, wie Friedrichs Zeitgenosse Hebbel das so schön gesagt hat, brutto geliebt werden und nicht netto.
Stefan Schad mit Folge 7 aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NR Kultur App. Und morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Planung für den Bundeshaushalt 2024 geht in die entscheidende Phase. Diese Woche wird in Berlin abschließend über den Etat beraten und debattiert. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
Es ist gewissermaßen das große Finale der monatelangen Verhandlungen um den Etat für dieses Jahr. Nachdem im November vergangenen Jahres das Bundesverfassungsgericht entschied, die Regierung dürfe Corona-Kredite nicht in den Klimafonds umschichten, fing man mit der Haushaltsplanung quasi bei Null an. Jetzt ist die Ampelkoalition also auf der Zielgeraden. Damit der Haushaltsplan umgesetzt und auch die Schuldenbremse eingehalten werden kann, mussten einige Anpassungen gemacht werden. Die Steuer auf Flugtickets wird zum Beispiel angehoben, die Landwirte bekommen weniger Subventionen für Agrardiesel. und auch bei Entwicklungshilfe und Klimaschutz gibt es Einsparungen. Am Freitag soll der Haushalt dann verabschiedet werden.
In Hamburg und in Niedersachsen gibt es immer noch Blockaden von protestierenden Landwirten. Sie versperren schon seit gestern wichtige